In Arabien legt man der jungen Palme einen schweren Stein in die Blätterkrone, um den Baum im Wachstum zu hemmen. Der Baum schießt dann nicht so weit in die Höhe, aber der Stamm wird kräftiger und stärker, das Holz wird fester und die Früchte werden zahlreicher. So ist auch dem Gedeihen unseres inwendigen Menschen, jetzt sage ich nichts Schönes, es klingt nicht attraktiv, aber ich sage es trotzdem, nichts vorteilhafter als eine Last, die uns der Herr zu tragen gibt. Wir sollen stark sein im Herrn, wir sollen gewurzelt sein, auferbaut sein in ihm, befestigt im Glauben, sagt Paulus im Kolosserbrief. Und dazu bedarf es der Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, in die Gott uns selbst führt. Wir brauchen die Wirklichkeit und die Gegenwart des Herrn für unseren Wandel durch die Zeit. Und zwar auf der ganzen Strecke, die wir zu gehen haben. Und gerade wenn man in Schwierigkeiten kommt, wir haben eben davon gesungen, erfährt man, was für ein Glück es ist, auf Gott rechnen zu dürfen. Wenn alles so dahin plätschert, alles so leicht vonstatten geht, dann meint man, auf die Wirklichkeit und Gegenwart des Herrn nicht so angewiesen zu sein. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir von Prüfungen und Leiden verschont bleiben. Wer Gott folgt, riskiert sein Leben, seine Träume. Im Gegenteil, es ist uns gesagt, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Aber zugleich verheißt er uns, in den Schwierigkeiten mit uns zu sein. Und das ist doch weit kostbarer als verschont sein, verschont bleiben von Trübsal. Der Gerechte muss viel leiden. Ja, aber der Herr rettet ihn aus allem, aus alledem. Psalm 32. Und genau das erfuhren auch die Israeliten, als es Gott gefiel, sie in eine scheinbar unüberwindliche Schwierigkeit zu bringen. Nun, es ist klar, wovon ich rede. Es geht heute Morgen um den Zug durchs Rote Meer. 2. Mose 14. Wir gehen jetzt diesen Text miteinander durch und wollen unsere Lehren daraus ziehen. Was war geschehen? Gott schlug durch die letzte Plage jede Erstgeburt der Ägypter. Daraufhin lässt der Pharao das Volk ziehen. Aber nicht lange nach ihrem glorreichen Auszug durch die mächtige Hand Gottes, so steht es in 2. Mose 13, bereut er sie, ziehen gelassen zu haben und fasst den Entschluss, sie durch eine letzte verzweifelte Anstrengung wieder zurückzuführen. Und so lesen wir in Vers 5, warum haben wir das getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Wagen und alle Wagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Denn der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Kindern Israel nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. Und in Vers 10 steht, und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Tja, das war in der Tat eine schwere Prüfung, in der alle menschlichen Anstrengungen nutzlos waren. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter, links und rechts Berge. Von allen Seiten eingeschlossen. Kein Ausweg. Und alles, wirklich alles war von Gott zugelassen. Ja, war von Gott angeordnet, bestimmt. Zufall oder Unglück, ungünstige Fügung oder Orientierungslosigkeit seitens Mose, ihres Anführers, nein. Das ist alles gänzlich ausgeschlossen. Gott selbst hatte es so gefügt. Er hatte angeordnet, so steht es am Anfang des Kapitels, dass sie sich vor Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer lagern. Er hatte es dem Pharao nicht nur erlaubt, nein, er hatte ihn geradezu verstockt, sie zu verfolgen. Und warum tat er das? Um gerade in der Errettung seines Volkes und in der Vernichtung seiner Feinde seine Macht zu offenbaren. Wir haben das vorhin gelesen, gehört, Psalm 136. Der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, warum? Denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel mitten hindurchführte, denn seine Gnade währt ewiglich. und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer schüttelte, denn seine Gnade währt ewiglich. Auf dem ganzen Weg der Erlösten durch die Wüste gibt es keinen einzigen Abschnitt, der nicht in Weisheit und Liebe von Gott vorgeplant wäre. Jede Situation, in die wir kommen, hat ihren Sinn, hat ihren Einfluss auf uns. Und dabei stehen solche Orte wie Pi Hahirot und Migdol jeweils in Verbindung mit unserem moralischen Zustand einerseits, aber zugleich, und das ist viel kostbarer und trostvoller, mit dem Charakter Gottes. Der Unglaube ist natürlich sofort zur Stelle mit seiner Fragerei. Warum muss das jetzt ausgerechnet so sein? Warum muss das jetzt ausgerechnet mir passieren? Wie so ein kleines Kind. Ich kann mich erinnern, irgendwo waren wir zum Mittagessen eingeladen. Der 12-Jährige sollte den Tisch abräumen. Seine Antwort war: Warum muss ich immer alles tun? Warum widerfährt jetzt ausgerechnet mir dieses Unglück? Ja, wie oft entsteht bei uns mit vorwurfsvollem Unterton die Frage: Warum sind wir in diese oder jene Umstände gebracht worden? Wie oft mühen wir uns doch ab, die Ursache von Prüfungen zu erforschen, denen wir ausgesetzt sind. Viel besser aber wäre es, wenn wir demütig und vertrauensvoll sagen würden: Es wird am besten so sein. Wir lernen hier, wenn Gott uns in eine Situation bringt, dann können wir sicher sein, dass sie mit Weisheit gewählt und heilsam für uns ist. Ja, sogar dann, wenn wir sie in törichter und eigenwilliger Weise selbst gewählt haben, vermag Gott dennoch in seinem Erbarmen unsere Torheit zum Guten zu wenden. Und die Folgen unseres selbst erwählten Weges zu unserem geistlichen Wohl mitwirken zu lassen. Woher wissen wir das? Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Gerade in den größten Schwierigkeiten können wir die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit seiner Wege mit uns erkennen. Ja, Gott führt uns deshalb oft in schwere Prüfungen, damit er sich umso herrlicher offenbaren kann. Nun, wie reagierten die Israeliten in dieser Schwierigkeit? Man kann es kaum fassen. Diese unmittelbar davorliegende Entfaltung der Macht Gottes. Durch zehn Plagen über Ägypten hat er sie errettet aus der Hand des Pharaos. Die Ketten der Sklaverei gesprengt. All das haben sie gesehen, die Wunder Gottes vor ihren Augen. Und plötzlich war alles vergessen. Sobald eine dunkle Wolke am Horizont erscheint, schwindet ihr Vertrauen und ihr Unglaube findet seinen Ausdruck in diesen Worten: Fürchterlicher Gott aufs Tiefste vor unehrender Anklage. Ich lese Vers 11 und 12. Sind etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns genommen hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ich konnte es nicht glauben, als ich das erste Mal gelesen habe. Erste Mal das Alte Testament gelesen, noch in der ersten Liebe zu Jesus. Voll von diesem Glück, errettet zu sein, dann lese ich: Die vergessen das. Die haben es einfach vergessen. Warum führst du uns nach Ägypten, dass wir dort sterben? Es ist uns unerklärlich. Und doch bin ja inzwischen ein bisschen älter geworden. Je mehr wir unsere eigenen ungläubigen Herzen kennen, umso mehr müssen wir finden, wie groß die Ähnlichkeit zwischen uns und diesem Volk ist. Ja, der Unglaube ist blind. Er beurteilt die Wege Gottes immer falsch. Das ist zu allen Zeiten so. Und so war es auch mit dem Volk Israel bei dieser ersten Prüfung, die in der Wüste über sie kam. Sie glaubten tatsächlich, dass Gott sie nur deshalb mit solcher Mühe aus Ägypten befreit habe, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie bildeten sich ein, nur deshalb durch das Blut des Passahlammes vor dem Tode bewahrt worden zu sein, um in der Wüste ihr Grab zu finden. So urteilt der Unglaube. Doppelpunkt. Anstatt die Schwierigkeit im Lichte Gottes zu betrachten, deutet er die Gedanken Gottes immer angesichts der Schwierigkeit. Ich sage den Satz nochmal. Der Unglaube urteilt immer so. Anstatt die Schwierigkeit im Licht Gottes zu betrachten, deutet er die Gedanken Gottes immer angesichts der Schwierigkeit. Der Glaube aber sieht über die Schwierigkeit hinaus und sieht die Treue, sieht die Liebe und sieht die Macht Gottes. Ein anderes Bild dafür. Oder ich möchte ein Bild dafür geben. Wenn wir uns von den Schwierigkeiten, die uns gegeben sind, das Vertrauen auf den Herrn nehmen lassen, ist es so, als wenn eine Wolke zwischen uns und die Sonne tritt und uns für eine Zeit von ihr trennt. Aber, beachten wir, die Wolke verhindert nicht, und sie wird es niemals können, dass die Sonne leuchtet. Sie hindert nicht das Leuchten der Sonne, wohl aber nimmt sie uns die Freude an ihren Strahlen. Und genauso ist es, wenn wir diesen Trübsalen, den Sorgen des Lebens, den Schwierigkeiten erlauben, sich zwischen uns und das Angesicht unseres Vaters im Himmel zu drängen, der doch mit unveränderlicher Liebe und Güte auf uns blickt. Ja, gibt es denn neuerdings tatsächlich eine Schwierigkeit, die für unseren Gott zu groß wäre? Sollte Gott tatsächlich ein Ding unmöglich sein? Nein. Sondern je größer die Schwierigkeit ist, umso mehr bietet sich ihm die Gelegenheit, seine Macht und seine Gnade zu erweisen. Das Volk Israel war hier allerdings in einer sehr schwierigen, nach menschlichem Urteil völlig ausweglosen Lage. Aber auch der Schöpfer des Himmels und der Erde war da. Und Israel hätte die Möglichkeit gehabt, seine Kraft einfach in Anspruch zu nehmen. Doch hüten wir uns mit erhobenem Finger auf Israel zu zeigen, da ein Versagen, dort eine Schwäche herauszustellen. Nein, so sagt es Paulus in 1. Korinther 10, das alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild für uns und wurde uns zur Warnung geschrieben, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ich gehe weiter im Text. Und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, stehet und sehet die Rettung des Herrn, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute sehet, die werdet ihr hinfort nicht mehr sehen ewiglich. Und jetzt kommt dieser, den können wir auch auswendig lernen. Berühmte Vers, bekannte Vers, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. 2. Mose 14, Vers 14, kann man sich gut merken. Was ist das Erste, das der Glaube angesichts einer Prüfung bewirkt? Stille sein. Und das ist doch für Fleisch und Blut wirklich unmöglich. Der natürliche Mensch muss etwas tun. Er läuft hierhin, er läuft dorthin, er muss irgendwie in irgendeiner Weise geschäftig sein, selber Hand anlegen. Und wenn er auch versucht, sein wertloses Tun zu rechtfertigen, es ist doch legitim, dass ich die vorhandenen Mittel anwende, so ist es im Grunde nichts anderes als eine Frucht des Unglaubens. Etwas, das Gott ausklammert und nur die dunklen Wolken sieht, die man selbst geschaffen hat. Denn der Unglaube schafft Schwierigkeiten oder er vergrößert sie zumindest. Und dann treibt er uns an, sie durch unsere eigene, unruhige und fruchtlose Tätigkeit zu beseitigen, die uns in Wirklichkeit nur daran hindert, das Heil Gottes zu sehen. Der Glaube dagegen erhebt uns über die Schwierigkeiten und befähigt uns, stille zu sein, ruhig zu sein und Gott zu sehen. Wir erreichen nichts, nichts und nochmal nichts durch unsere eigenen ängstlichen Anstrengungen. Jesus sagt im Neuen Testament, wir vermögen nicht einmal ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Noch unsere Größe irgendwie zu verändern, unserer Größe eine Elle hinzuzufügen. Was konnten denn die Kinder Israel am Meer tun? Etwa die Fluten austrocknen oder die Berge ebnen oder die Kriegsheere Ägyptens vernichten? Sie standen da, umschlossen von einer Mauer von Schwierigkeiten. Aber gerade diese Mauer war das göttliche Mittel, ihre absolute Ohnmacht zu offenbaren. Denn jetzt kam der Augenblick für Gott zum Handeln. Wenn der Unglaube beseitigt ist, dann tritt Gott auf den Plan. Und um zu einer richtigen Einsicht in seine Handlungen zu gelangen, müssen wir eben still sein. Jede Regung unserer Natur hindert uns, die Rettung Gottes wahrzunehmen und zu genießen. Ja, also sollen wir gar nichts tun. Einfach passiv sein. Einfach so unser Christenleben so in der christlichen Arena, auf der Zuschauerbühne verbringen. Nein. Das sollen wir nicht. Sehen wir auf den Fortgang der Geschichte. Und dann merken wir, wenn Gott in seiner großen Barmherzigkeit einen Weg öffnet, dann darf ja, dann soll der Christ, der Gläubige, ihn betreten, und zwar ohne Zögern. Ihn jetzt nicht gehen zu wollen, hieße Gott zu versuchen, wäre schrecklicher Unglaube und damit noch größere Sünde. Vers 15, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Nur wenn wir gelernt haben, still zu sein, sind wir wirklich fähig, aufzubrechen und vorwärts zu gehen, loszuziehen. Wenn wir das eine tun wollen, ohne das andere gelernt zu haben, wird es nur dazu dienen, unsere Torheit und Schwachheit offenbar zu machen. Wir sollten nicht, und leider tun wir das so oft, aufbrechen, wenn wir stillstehen sollten. Aber wir sollten auch nicht stehen bleiben, wenn wir aufbrechen sollten. Geschwister, lasst uns deshalb in jeder Schwierigkeit auf Gott allein vertrauen. Er wird uns bestimmt einen Weg zeigen und wir können dann mit friedlichem und glücklichem Herzen diesen Weg gehen. Es gibt keine Unsicherheit, wenn Gott uns einen Weg bahnt. Jeder selbstgewählte Weg aber wird sich immer als Weg des Zweifels und der Unschlüssigkeit erweisen. Tja, welche Frage ist jetzt wohl in den Herzen der Israeliten entstanden? Tja, wohin sollen wir denn ziehen? Wohin sollen wir denn jetzt ziehen? Wohin sollen wir aufbrechen? Vor uns das Meer, hinter uns der Pharao mit seinen Streitwagen. Absolut unüberwindliche Schwierigkeiten. Wohin das Auge nur blickt? Ja, ist Gott zynisch oder was? Nein. Es ist etwas ganz Kostbares, das wir hier lernen. Gott wird uns nie etwas auftragen, ohne uns zugleich auch die Kraft zum Handeln zu geben. Unser praktischer Zustand mag sehr wohl auf die Probe gestellt werden. Aber wenn wir durch die Gnade bereit sind zu gehorchen, dann empfangen wir auch die Kraft dazu. Das sehen wir auch bei fast allen Wundern, die Jesus an Menschen gewirkt hat. Fast jedes Wunder, achtet da mal drauf, war mit einem Gebot, mit einer Aufforderung an den Menschen verbunden. Strecke deine Hand aus. Ja, aber meine Hand ist gelähmt, ich kann sie doch nicht ausstrecken. Steh auf, nimm dein Bett und wandle. Ja, aber ich bin gelähmt, ich kann doch nicht aufstehen. Nein, wir lesen, und er stand auf, nahm alsbald sein Bett und ging vor aller Augen hinaus. Die Antwort: Aus derselben Quelle kommen sowohl Gebot als auch die Kraft zum Gehorsam. Und genauso war es mit Israel. Mit dem Gebot aufzubrechen, bereitete Gott auch den Weg dazu. Vers 16, du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, dass die Kinder Israel mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen. Das war der Weg des Glaubens und den müssen wir gehen. Gott ebnet uns den Weg, um den ersten Schritt zu tun. Und das ist alles, was der Glaube verlangt. Gott gibt nie eine Anweisung für zwei Schritte auf einmal. Ich muss nur einen Schritt tun und dann werde ich Licht empfangen für den zweiten Schritt. Warum ist das so? Das ist so wichtig und das vergessen wir immer so schnell. Dadurch bleiben wir in ständiger Abhängigkeit von Gott. Ein mir bekannter Bibellehrer hatte mal gesagt, das habe ich nie mehr vergessen. Der ganze Fluch der Menschheit besteht in der Unabhängigkeit von Gott. Der ganze Segen der Menschheit steht in der Abhängigkeit von Gott. Jetzt höre ich schon den Einwand, oder eigentlich höre ich ihn nicht mehr, wir haben ja schon den Vers auswendig gelernt heute Morgen. Woher wissen wir eigentlich, dass es wirklich der Weg des Glaubens war, den Israel jetzt beschritt? Das kann ja jeder. Wenn da einer mit dem Stab das Meer spaltet und das Meer sich öffnet, da kann ja jeder durch. Nein, der Hebräerbrief lehrt uns, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land. Das war der Weg, den die Erlösten des Herrn unter seiner Leitung gingen. Sie durchschritten die Wasser des Todes und machten eine wunderbare Entdeckung. Gerade diese Wasser, wir haben das vorhin so schön auf dem Bild gesehen, waren wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Auf einem solchen Weg konnten die Ägypter nicht folgen. Sie haben es zwar versucht, weil sie nach dem Sichtbaren, eben nach dem Sichtbaren urteilten. Bei ihnen war es Sehen und nicht Glauben. Während die Ägypter, Hebräer 11, als sie das auch versuchten, ertranken. Das ist eine sehr wichtige Lehre, die wir daraus ziehen können. Ein Mensch wird nie Erfolg haben, wenn er im Unglauben etwas zu tun versucht, was nur im Glauben getan werden kann. Der Weg, den Gott sein Volk führt, kann in eigener Kraft nicht betreten werden. Es ist ausgeschlossen. Denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Genauso wenig können sie in den Wegen Gottes wandeln. Der Glaube ist der alles entscheidende Grundsatz des Reiches Gottes. Der Glaube allein macht uns fähig, Nachfolger Christi zu sein. Das steht auch im Hebräerbrief. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ich lese Vers 19 und 20. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule machte sich auch auf von ihrem Angesicht weg und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Gott selbst stellte sich zwischen Israel und die Feinde. Das war in der Tat ein mächtiger Schutz. Um auch nur einen einzigen Israeliten ein Haar krümmen zu können, hätte der Pharao den Allmächtigen selbst überwinden müssen. So stellt sich Gott immer zwischen sein Volk und jeden Feind, sodass niemand gegen sein Volk etwas ausrichten kann. Der Gläubige mag nach seinen Sünden suchen, aber er wird sie nicht finden, weil Gott alle unsere Sünden hinter sich geworfen hat. Was betet Hiskia in Jesaja 38? Du hast meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Ist es nicht wunderbar? Und ebenso könnte der Christ, der Gläubige, sich nach seinen Schwierigkeiten umsehen und sie nicht finden. Warum? Weil Gott sich zwischen sich und sie gestellt hat. Kennen wir den Frieden des Gewissens und des Herzens? Es ist ein Friede, der eben daraus entspringt, dass man Christus in seiner ganzen Fülle zwischen sich und allen seinen Sünden und allen seinen Schwierigkeiten erblickt. Wir sollten diesen Frieden kennen, wir dürfen ihn kennen. Gott möchte ihn uns zuteil werden lassen. Lasst uns jetzt einen Blick auf den zweifachen Charakter der Wolkensäule werfen. Sie war Wolke und Finsternis für die Ägypter einerseits, aber sie erleuchtete die Nacht für die Israeliten. Und hier sehen wir doch eine sehr deutliche Parallele zum Kreuz unseres Herrn Jesus. Auch das Kreuz hat zwei Seiten. Es ist Grundlage des Friedens für jeden, der glaubt. Und gleichzeitig steigert und besiegelt es das Verdammungsurteil über diese Welt. Das gleiche Blut, das dem Gläubigen ein reines Gewissen und vollkommenen Frieden gibt, bedeutet schreckliche Anklage für diese Welt. Die Tatsache, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, hat der Welt jede, und zwar ausnahmslos, jede Möglichkeit der Entschuldigung genommen. Für die Gemeinde aber ist sie Ursache der Rechtfertigung und Ursache ewiger Anbetung. Das Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dasselbe Lamm, das durch seinen Zorn alle Geschlechter der Erde erzittern lässt. So lesen wir in der Offenbarung. Wird in Ewigkeit seinen Erlösten dienen und Weide geben. Auch das steht in der Offenbarung. Nun, wir kennen den Ausgang der Geschichte. Wir haben es vorhin gehört. Das Volk Israel gelangt wohlbehalten und sicher ans andere Ufer des Roten Meeres, während das Heer des Pharao in den Fluten seinen Untergang gefunden hat. Sowohl die Befürchtungen der Israeliter als auch die Selbstüberschätzung der Ägypter hatten sich als gegenstandslos erwiesen und waren durch das wunderbare Werk Gottes beendet worden. Dieselben Wasser, die für das Volk Gottes als Mauern dienten, wurden dem Pharao zum Grab. Und so wird der Glaubende immer einen gangbaren Weg finden, während der Ungläubige, der diesen Weg zu betreten versucht, ein Grab findet. Das ist eine sehr ernste Tatsache. Und die Empörung des Pharao gegen den Willen Gottes ändert daran nichts. Es wird sich immer bewahrheiten, dass jemand, der die Handlungen des Glaubens nur nachahmen will, zuschanden wird. Glückselig aber, wer befähigt ist, durch Glauben zu wandeln, so schwach er auch sein mag. Er geht einen Weg, der nur Segnungen bringen kann und der, wenn er auch von Mängeln und Versagen gekennzeichnet ist, doch mit Gott angefangen, mit Gott fortgesetzt und mit Gott vollendet wird. Wenn wir doch alle mehr die ruhige Erhabenheit, aber auch diese heilige Unabhängigkeit dieses Weges verstünden. Noch eine letzte Beobachtung. Der Apostel Paulus spielt in 1. Korinther 10 auf die Wolke und das Meer an. Ich lese es vor. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. In Vers 10 sagt Paulus dann, dass diese Dinge uns alle zum Vorbild geschrieben sind. Und das berechtigt uns doch, dies bildlich auszulegen. Nachdem sie also in dieser Weise getauft waren, begann was für die Kinder Israels? Ihre Reise durch die Wüste. Eine Reise, für die Gott mit geistlicher Speise und mit geistlichem Trank reichlich Vorsorge getroffen hatte. Sie waren im Bilde gesprochen ein totes Volk für Ägypten und für alles, was dazu gehörte. Denn die Wolke und das Meer waren für sie, was das Kreuz und das Grab Christi für uns sind. Die Wolke schützte sie vor ihren Feinden und das Meer trennte sie von Ägypten. Und genauso schützt uns das Kreuz von allem, was gegen uns sein könnte. Und wir stehen jenseits des Grabes Jesu. Und von hier aus beginnen wir jetzt unsere Wüstenwanderung. Hier und erst hier fangen wir an, das himmlische Manna zu essen und aus dem geistlichen Felsen zu trinken. Während wir als ein Volk ohne irdisches Bürgerrecht, aber als Volk mit himmlischem Bürgerrecht auf dem Weg zu dem Land der Ruhe sind, von welchem Gott zu uns geredet hat. Zum Schluss eine kleine Geschichte. Der Sekretär des großen englischen Staatsmannes Oliver Cromwell wurde zur Erledigung wichtiger Geschäfte nach Europa geschickt. Er übernachtete in einer Hafenstadt und wälzte sich schlaflos in seinem Bett hin und her. Nach alter Sitte übernachtete sein Diener mit ihm im gleichen Raum und er schlief wunderbar, tief und ruhig. Schließlich weckte der Sekretär seinen Diener und dieser fragte erstaunt, warum denn sein Herr nicht schlafen könne. Ich fürchte, dass etwas auf dieser Reise schiefgehen wird, war die Antwort. Mein Herr, sagte der Diener, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hat Gott die Welt regiert, bevor Sie geboren wurden? Ganz gewiss hat er das. Und wird er sie auch weiter regieren, wenn sie tot sind? Ja, sicher wird er das. Dann, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. In wenigen Minuten schliefen beide, der Sekretär und sein Diener, tief und ruhig. Unser Fehler ist oft der, dass wir mit Gott in Wirklichkeit gar nicht mehr rechnen. Wir wollen vielfach alles ganz allein schaffen. Und doch will Gott der Herr, der Gott unseres Alltages, der Herr unseres Alltags sein. Auch der Herr unserer Sorgen und Schwierigkeiten. Fürchtet euch nicht. Stehet und sehet die Rettung des Herrn, die er euch heute schaffen wird. Amen. Lasst uns ein bisschen still werden und dann werde ich mit euch beten. Lasst uns aufstehen, wenn es möglich ist. Danke, Vater im Himmel, für diese unendlich kostbare Zusage, dass du unser Retter bist, unser Hirte bist, der uns führt, der uns weidet, und dass du dich zwischen uns und all die Schwierigkeiten stellst, dass du besorgt bist um uns. Herr, wie oft tun wir uns so schwer, wirklich unsere Sorge auf dich zu werfen. Dich zu sehen, der uns rettet, der für uns besorgt ist. Ich bitte dich, vergib uns all die törichten Selbstversuche, uns selber irgendwie zu helfen und dabei dich gar nicht mehr zu sehen. Schenk uns neu den Blick auf dich, auf den Gott, der Wunder tut. Du weißt um uns, du kennst uns. Du weißt, welche Schwierigkeiten, welche Nöte die Einzelnen, welche Nöte wir haben und vor lauter Schwierigkeiten dich nicht mehr sehen. Herr, schenk uns neu den Blick auf dich. Nimm weg die Wolke, die uns daran hindert, deine Strahlen zu sehen, dich zu sehen. Danke für dein Wort, danke für die herrlichen Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und wir wollen jetzt auch noch miteinander das Vaterunser beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.